Es geht ja hier nicht darum, dass wir jetzt Angst machen, dass Gluten das reine, pure Gift ist. Und um Gottes Willen, wenn man das isst, ist die Darmbarriere komplett zerschossen. Das würde ich nicht sagen. Aber im Verständnis, wenn wir auch diese evolutionäre Perspektive nehmen, zu verstehen, wir sind vom Verdauungstrakt nicht wirklich gut darauf ausgelegt. Und das kann man kompensieren, aber es wird bei uns allen Menschen eine Auswirkung haben.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Gluten-Hype. Was in deinem Körper passiert, wenn du aufhörst, Gluten zu essen? Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Leute, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Ihr wisst es längst, immer am Donnerstag nach der Hauptfolge gibt es die Möglichkeit für euch, eure ganz persönlichen Fragen zum Thema hier im Podcast beantwortet zu bekommen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Ja, und Leute, wir müssen wieder Danke sagen. Es ist toll zu sehen, wie die Community hier mitmacht, wie ihr wirklich uns detaillierte Fragen schickt, persönliche Fragen schickt, wie ihr selber anfangt, zu den Themen zu recherchieren und dann mit Verständnisfragen auf uns zukommt. Es macht wirklich großen Spaß. Wir bauen hier eine gigantische Wissensplattform auf mit euch gemeinsam. Und wir wollen auch gar nicht lange Zeit verlieren. Wenn ihr noch nicht auf Abonnieren gedrückt habt, wenn ihr noch nicht unseren Podcast kommentiert oder bewertet habt, zum Beispiel bei Spotify, dann macht das doch. Das hilft uns natürlich auch, um noch mehr Leute zu erreichen. Und jetzt legen wir direkt los mit der ersten Frage. Die hat uns Johanna geschickt als Instagram Direct Message. Lieber Felix, lieber Matthias, ich habe gelesen, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Frauen reagieren doppelt so sensitiv auf Gluten wie Männer. Wieso ist das so?
Ja.
So, Matthias, was können wir dazu sagen?
Also, wir müssen hier auch wieder unterscheiden, wenn wir auf Zöliakie schauen, ja, das heißt, das, was wir als Autoimmunprozess haben, dann stimmt das definitiv. Wenn wir uns die Statistik dazu anschauen, Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer, aber auch die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, über die wir ja auch viel gesprochen haben, da berichten auch deutlich häufiger Frauen Symptome wie Blähungen, Brain Fog, Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Migräne, depressive Verstimmung. Also da gibt's schon durchaus einen Zusammenhang zu. Jetzt könnte man oder sollte man sich mal detailliert anschauen, was könnten Gründe dafür sein. Mein erster Gedanke war natürlich zu sagen, dass Frauen in der Sensitivität unter Umständen Dinge nochmal besser wahrnehmen und benennen können. Das habe ich das Gefühl, dass das Männer manchmal nicht so gut können. Aber nein, lass uns drauf schauen, was so Hauptgründe sein können. Ja, das eine, wer hätte es gedacht, könnte natürlich ein hormoneller Unterschied sein. Das heißt, wir wissen, dass Östrogene immunstimulierend wirken und dadurch auch das Immunsystem quasi mit beeinflussen können. Progesteron beeinflusst die Darmschleimhaut mit dazu. Wenn wir hier Veränderungen oder Schwankungen haben, gerade im Zyklus und vielleicht auch im zyklusbedingten abhängigen Darmdurchlässigkeitsverhältnis Auswirkungen haben, dann könnte Gluten beispielsweise nochmal mehr eine Rolle mitspielen. Ich weiß, es sind jetzt viele Könnte aneinandergereiht, aber wir hatten schon gesagt, die Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität können wir in der Testung auch nicht so gut festlegen wie klassisch eine Zöliakie. Ja? Und bei Zöliakie oder auch der Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität müssen wir unterscheiden. Bei Männern und Frauen gibt es natürlich viele Unterschiede. Wenn wir auf Gendermedizin schauen, sollten wir da nochmal detaillierter reinschauen, mit dem Blick auf das Immunsystem. Das weibliche Immunsystem ist, so könnte man sagen, stärker. Ja, es ist aktiver, es hat mehr CD4+T-Zellen, das sind also bestimmte Immunzellen. Wir haben eine höhere Antikörperproduktion und eine schnellere Immunantwort. Das ist prinzipiell erstmal super gut, aber neigt tendenziell auch dazu, dass es anfälliger ist für Überreaktionen. Und das sehen wir gerade bei den Autoimmunerkrankungen. Nicht nur Zöliakie tritt zweimal häufiger bei Frauen auf als bei Männern, auch andere Autoimmunerkrankungen. Wir reden über Hashimoto beispielsweise oder auch Lupus erythematodes und ähnliches, wo wir eher bei den Frauen häufiger die Autoimmunreaktionen finden. Aber wie gesagt, nicht nur die Autoimmunreaktion, sondern auch die überschießende Entzündungsreaktion könnte eine Rolle spielen. Mhm. Und der letzte Punkt, den ich noch sehe, wieder einmal Darm und auch Darm-Hirn-Achse und Stressverarbeitung. Das heißt, die Art und Weise, wie Männer und Frauen im Unterschied auf Stress reagieren und auch eine, sage ich mal, viszerale Wahrnehmung dabei haben, kann unterschiedlich sein. Dann könnten schneller Veränderungen im Darm auftreten, die zu Blähungen, Völlegefühl, Krämpfen führen könnten. Und dann wäre natürlich Gluten dementsprechend ein Trigger, der das nochmal mit begünstigen würde. Das aber, wie gesagt, auch eher bei der Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität.
Spannend. Lisanne hat uns einen Kommentar hinterlassen bei Spotify und eine Frage damit. Danke für euren Podcast. Du hattest in der Folge angesprochen, dass Eiweißbrot tendenziell mehr Gluten enthält. Wieso ist das so? Habt ihr auch Zahlen dafür, wie viel in einer Scheibe Eiweißbrot enthalten ist?
Das ist ein super spannender Punkt und ich habe das vielleicht ein bisschen verallgemeinert. Ich gehe gerne im Detail nochmal drauf ein. Wenn wir von Eiweißbrot sprechen und zumindest das, was ich auch kenne aus der Zeit, als das mal aufgetaucht ist, ich würde es so auf die 10er Jahre tippen, dass das so so massiv irgendwie auch bekannter wurde. Ne?
Ja, war ein riesen Hype, plötzlich war es in jedem Supermarkt.
Genau, und Eiweißbrot, Eiweißbrot und wir sind ja jetzt auch auf der Eiweißwelle. Ne? Eiweiß ist unfassbar wichtig und Fakt ist, es ist unfassbar wichtig, aber nur weil Eiweiß draufsteht, ist es in der Qualität des Eiweißes, in der biologischen Wertigkeit und wo der Ursprung eben herkommt, vielleicht nicht gegeben. Also wenn ich auch so Riegel sehe, wo viel Eiweißgehalt draufsteht, aber trotzdem extrem viel Zucker, das macht erstmal keinen Sinn. Und bei dem Eiweißbrot ist es so, dass wir im Regelfall und zumindest das ursprüngliche, ich habe da nochmal jetzt ein bisschen recherchiert, das ursprüngliche einfach mehr Weizengluten enthält als normales Brot. So, das heißt, ich erhöhe den Glutengehalt, damit den Eiweißgehalt und jetzt würde man sagen, hey, es ist mehr Eiweiß drin, rein rechnerisch von den Makronährstoffgruppen stimmt das auch. Aber es ist halt mehr Gluten und was hatten wir gesagt, der Verdauungsprozess, wir sind nicht wirklich dafür ausgelegt, Gluten gut aufspalten zu können und es interagiert mit unserer Darmbarriere, gegebenenfalls mit dem Immunsystem und wenn dann immunologisch noch etwas anderes besteht, dann unterschiedliche Reaktionen, die daraus abgeleitet werden können. So, das heißt, diese Idee Low Carb, hohe Proteinquelle und ich erhöhe den Proteingehalt, wird mit mehr Gluten eben ermöglicht. Aber man muss dazu sagen, es gibt auch natürlich andere Eiweißquellen aus Soja oder Samenmehle, die dann tendenziell verwendet werden. Aber da gehe ich auf die gleichen Elemente letztendlich mit ein. Das heißt, hier erhöhe ich den Eiweißgehalt, habe die Gesamtstrukturen, habe unter Umständen Antinährstoffe mit dabei, auf die der Darm auch reagiert. Lektine, Saponine, die in einer hohen Menge am Ende auch für den Darm nicht optimal sind. Und auf die konkrete Frage, wir hatten ja so gesagt, so ein normales Mischbrot, wie viel enthält das pro Scheibe? Also 50 Gramm Scheibe Brot ist die Glutenmenge zwischen 2 bis 3 Gramm. Und bei so einem Eiweißbrot, was halt Gluten hat, man kann ja auch mal nachfragen, wo kommt der Eiweißgehalt her, hat dann typischerweise pro Scheibe 6 bis 10 Gramm.
Das ist ja fast das Dreifache.
Ja, genau. Und dementsprechend überdosiere ich das und wie so oft, also auch wenn ich eben gesagt hatte, das weibliche Immunsystem ist unter Umständen aktiver, besser, es funktioniert besser. Wir können alle auch sehr viel kompensieren, gar keine Frage. Das Problem ist die Häufigkeit, ne? Und das heißt, dann esse ich halt nicht nur eine Scheibe Brot, sondern noch eine, weil es ist ein gutes Eiweißbrot und vielleicht noch eine. Und plötzlich habe ich dreimal so viel Gluten, wie ich sowieso vielleicht über den ganzen Tag, wenn überhaupt, zu mir nehmen sollte. Und wir hatten es gesagt, weniger als 5 Gramm, vielleicht sogar weniger als 3 Gramm und bei Zöliakie-Patienten im Milligrammbereich könnte schon zu immunologischen Reaktionen führen. Also das wollen wir nicht. Also so von der Einschätzung. Und typischerweise war es zumindest vermehrt das mehr Gluten. Jetzt ist Gluten auch bekannter geworden. Vielleicht kommt daher die Umstellung. Das heißt, ich hole mir andere Eiweißquellen. Auch die können für die Darmbarriere ein Problem darstellen.
So, also ich hoffe, Lisanne, wir haben deine Frage damit beantwortet und kommen direkt zur nächsten hier in der Health Nerds Sprechstunde. Auch ein Kommentar bei Spotify von Herztrost, so heißt der oder die Userin dort. Danke für den tollen Podcast. Wie kann ich es nennen, wenn ich Weizen nicht vertrage, aber Dinkel zum Beispiel kein Problem ist? Meistens sage ich Glutenunverträglichkeit, weil es dann für andere leichter zu verstehen ist. Könnte ich Brot mit einer langen Teigführung aus Weizen dann vielleicht eher vertragen? So, müssen wir einmal erklären, eine lange Teigführung, Matthias, wir sind jetzt nicht aus dem Bäckerhandwerk, aber das heißt im Grunde, dass der Teig länger aufgeht oder wie ist das zu verstehen?
Genau, ein längerer Prozess und typischerweise versetzt mit Bakterien, das heißt einen längeren Fermentationsprozess und der analoge Begriff dazu wäre quasi so ein Sauerteigbrot. Ich gehe da gleich nochmal im Detail drauf ein. Mhm. Ich möchte die erste Frage beantworten, weil das berichten auch viele, dass sie quasi auf gezielt Weizen reagieren, Dinkel aber nicht. Das heißt, auf die Frage, wie kann ich es dann nennen? Ist es eine Glutenunverträglichkeit oder Sensitivität oder vielleicht auch nicht? Dann ist es wahrscheinlich, so würde ich es eher nennen, eine Weizensensitivität oder eine Weizenunverträglichkeit. Die Glutenunverträglichkeit trifft deshalb nicht zu, weil Dinkel auch Gluten enthält. So, und bei der Fragestellung, wenn wir weitergehen, wenn wir uns das detaillierter nochmal anschauen, dann scheint ja auch hier eine Reaktion stattzufinden, also aufgebläht fühlen oder sich natürlich auch auf andere Regionen auswirkende Symptome wie, keine Ahnung, Kopfschmerzen, die entstehen können, diese besagten Brain Fogs, also diesen Hirnnebel, der vielleicht entsteht, dass man sich nicht ganz so fit fühlt oder es bleibt tendenziell im Verdauungstrakt. So, und der Hintergrund müssen wir eher drauf schauen, was ist dann in Weizen noch enthalten? Ja, Gluten ist enthalten, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Aber es sind noch ein paar andere Substanzen, die unter Umständen eine Verdauungsproblematik mit entstehen können. Ich hatte gerade eben schon die sogenannten Lektine angesprochen. Also letztendlich Schutzstoffe auf der Oberfläche von Getreide. Und die Getreide sind Samen und die Mutterpflanze gibt ihren Keimlingen Schutzstoffe mit. Und Lektine können abgebaut werden, teilweise auch durch Fermentationsprozesse, durch starkes Erhitzen, durch Abwaschen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gleiches Prinzip wieder. Hohe Mengen können tendenziell auch bei sensitiven Menschen sich negativ auf den Verdauungstrakt auslösen. So, das ist ein weiteres Thema neben Gluten bei Weizen. Keine Frage, Dinkel hat logischerweise auch Lektine, aber bei Weizen finden wir noch andere Substanzen, Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Das heißt, Amylase waren kohlenhydrataufspaltende oder stärkeaufspaltende Enzyme und Trypsin, eiweißaufspaltende Enzyme, die durch diese Substanzen ATIs gehemmt werden. So, hohe Mengen könnte also Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie ich Stoffe verdauen kann. Ja, hohe Mengen im Konsum, die ich mehr in Weizen finde, könnte eine Rolle spielen. Und die letzte Gruppe, auch bei Weizen explizit nochmal mit zu erwähnen, sind Foodmaps, also fermentierbare Oligo-, Dimonosaccharide und Polyole, also Zuckerstrukturen, die gerne dazu neigen zu fermentieren und die Bakterien freuen sich sehr darüber und dann kommt es eher auch zu Blähungen, Durchfällen und Ähnlichem. So, das ist Weizenthema und bei Dinkel hebelt sich das nicht aus, aber es ist die Urform des Weizens und es hat auch Gluten, aber vielleicht etwas weniger. Es hat weniger ATIs, also weniger Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Es ist weniger intensiv gezüchtet, also wir sprechen bei Artgerecht und der artgerechten Ernährung auch, lasst mal den klassischen hochgezüchteten Weizen erstmal raus, damit nimmt man sich schon mal etwas und dann kann man sukzessive schauen, andere Getreidesorten oder sie zumindest reduzieren oder ein bisschen abzuwechseln. Deswegen vertragen viele Dinkel besser. Aber es hat definitiv nichts allein jetzt mit dem Gluten zu tun. Vielleicht, weil die Menge etwas niedriger ist, aber im Wesentlichen sind es eher andere Substanzen im Weizen selbst drin. Und jetzt auf das Thema der langen Teigführung. Das heißt, auch ich bin kein Bäcker und Bäckermeister sowieso nicht. Aber es geht um lange Gehzeiten. Ja, das heißt, wir lassen dem Teig Zeit. Die Frage, die immer gestellt wird, was sind die wesentlichen Unterschiede? Ja, mehr Zucht, mehr Pestizide, die eingesetzt werden, größere Mengen. Aber, und ich möchte keinem Bäcker, keiner Bäckerin zu nahe treten, aber es hat sich natürlich verändert. Und die, die ihr Bäckerhandwerk lieben und ihre eigene Bäckerei haben, setzen das auch nach wie vor um. Aber wenn du diese großen Ketten hast, dann werden Teiglinge gefertigt, dann wird das schnell, es muss schnell umgesetzt werden. Für lange Teigführung ist keine Zeit. So, und wenn die Teigführung 8 bis 24 Stunden ist, das haben wir vor allen Dingen im Thema des Sauerteigs, dann fermentiert der Teig, die Bakterien arbeiten dort drin. Und was war immer nochmal bei Fermentation? Eiweißstrukturen werden abgebaut, dementsprechend auch Gluten zerkleinert. Und dann reduziere ich die Menge. Und wir haben letztendlich einen Vorverdauungsprozess des Mehls oder der Strukturen und das entlastet letztendlich den Darm. Und da gibt es auch zur Datenlage, wenn Sauerteigbrote mit langer Teigführung mit Menschen mit Glutensensitivität nicht Zöliakie abhängig gegeben werden, werden sie deutlich besser vertragen. Aber es ist nicht komplett reduziert, aber es ist unter Umständen eine Möglichkeit. Problem hier auch, der Sauerteigtrend kommt oder zumindest der Hype. So, das heißt, überall steht Sauerteig drauf, aber man sollte wirklich mal schauen, wie lang ist dann auch die Teigführung. Auch da kenne ich mich nicht im Detail aus, wie viele Stunden das sein muss, aber ich habe es gerade schon gesagt, wirklich ein Sauerteigbrot ist nicht das, was wir häufig in Läden finden, was da steht ein bisschen Sauerteig dran, der hat mal auch den Urteigling quasi mitgesehen und mal kurz mitgearbeitet, aber bis zum Backen nicht lange wirklich gereift oder eine Gehzeit gehabt. und dementsprechend ein nicht wirkliches Sauerteigbrot zu haben. Und dann wird das vielleicht auch nicht gut vertragen. Aber vom Grundprinzip, je länger es liegt, desto mehr kann es verarbeitet werden und dann können Strukturen auch abgebaut werden. Und dann hat es einen positiven Einfluss auf die Verträglichkeit.
Sehr gut erklärt. Matthias, vielen Dank für diese Insights. Direkt die nächste Frage. Debbie 55 via Spotify. Liebe Health Nerds, danke für die spannende Podcast-Folge. Meine Frage, Glutensensitivität lässt sich in der Stuhldiagnostik mittesten. Wenn ich euch richtig verstehe, bedeutet also ein unauffälliges Ergebnis nicht zwingend, dass Gluten in normaler Menge auch wirklich vertragen wird?
Ja, also grundsätzlich kann ich in der Stuhldiagnostik das ein oder andere feststellen. Ich gehe gleich gerne nochmal im Detail darauf ein. Wenn wir Marker nehmen, die sich mit dem Thema der Glutensensitivität beschäftigen, dann würde ich auf was schauen, Felix? Natürlich auf eine Reaktion des Immunsystems, weil das ist ja das, was wir quasi mit erwarten. Ich habe zwar gesagt, dass die Bestandteile des Glutens, insbesondere das Gliadin, Einfluss nehmen auf die Darmschleimhautbarriere und sie durchlässig machen, und das gilt auch für alle. Aber die Frage ist, reagiert das Immunsystem überschießend und bildet vielleicht Antikörper oder sogar Autoantikörper? Und diese Antikörper kann man testen. Ja, ich gehe davon aus, dass das hierauf sich der Gedanke bezieht. Also ich kann Antigliadin, das ist der Abbau oder ein Teil Eiweißstruktur des Glutens, SIGAs bestimmen, sekretorisches Immunglobulin A. So, IGAs sind Antikörper der Gruppe A und sekretorisch heißt, die werden vom Immunsystem produziert und ins Darmlumen abgegeben und können Dinge markern. Und dann kann das Immunsystem quasi gezielter darauf reagieren. Wenn ich davon viele habe, und es ist jetzt erstmal eine hohe Menge, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine Glutenunverträglichkeit besteht. Das ist ein Marker, den man quasi mit bestimmen kann. Aber die Nicht-Zöliakie, Glutensensitivität ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wir haben keinen zuverlässigen Laborparameter oder Stuhlmarker. Und es geht ja hier nicht darum, dass wir jetzt Angst machen, dass Gluten das reine, pure Gift ist und um Gottes Willen, wenn man das isst, ist die Darmbarriere komplett zerschossen, das würde ich nicht sagen. Aber im Verständnis, wenn wir auch diese evolutionäre Perspektive nehmen, zu verstehen, wir sind vom Verdauungstrakt nicht wirklich gut darauf ausgelegt. Und das kann man kompensieren, aber es wird bei uns allen Menschen eine Auswirkung haben. Männer und Frauen. Und die Frage ist, schießt hier das Immunsystem drüber hinaus? So, das heißt, diese Antikörper kann ich auf der einen Seite bestimmen. Und so würde ich es auch in der Praxis machen, quasi funktionelle Parameter mit heranziehen, die mir mehr Input über Entzündung oder die Darmbarriere geben. So, das heißt, wir können beispielsweise einen Entzündungsmarker bestimmen, gibt es verschiedene, aber beispielsweise Kalprotektin. Das ist ein Immunschutzstoff, der von Immunzellen des angeborenen Immunsystems gebildet wird. Neutrophile Granulozyten, dies wird ausgeschüttet, wenn Entzündung entsteht. Wenn ich da einen vermehrten Nachweis im Stuhl habe, weiß ich, okay, da scheint ein immunologischer Prozess zu bestehen. Ich kann diese Gruppe, dieser Immunantikörper, sekretorisches Immunglobulin A, die kann ich auch gesamt bestimmen, wo ich erkenne, arbeitet das darmassoziierte Immunsystem überschießend oder ist es vielleicht ein bisschen beeinträchtigt. Aber überschießend heißt, okay, es scheint da eine hohe Aktivität zu sein. Und ich sehe das als funktionellen Parameter. Ne? Ihr merkt, denn der Ausschluss einer Glutensensitivität entsteht eher auf funktioneller Ebene. Das heißt, da ist eine Störung aufgetreten und Gluten könnte eine Rolle spielen. Es gibt andere Marker, die spannend sind. Das Zonulin, das hatten wir gesagt, ist dafür verantwortlich, dass die Darmbarriere, die Darmzellen eng aneinander stehen bleiben und das Gliadin setzt sich dort gerne rein und verdrängt Zonulin. Das heißt auch hier, wenn der Wert im Stuhl erhöht ist, weiß ich, das Zonulin ist nicht an der Darmbarriere, ergo ein Indikator dafür, dass die Darmbarriere durchlässig ist. Und dann gibt es einen anderen spannenden Marker, der nennt sich Alpha-1-Antitrypsin. Ich habe eben schon mal von Trypsin-Inhibitoren gesprochen, das hat damit nichts zu tun. Alpha-1 ist eine bestimmte Gruppe von Eiweißen, die in der Leber gebildet werden und jetzt ist der spannende Punkt, die werden in der Leber gebildet, zirkulieren in der Blutbahn. Ich habe den Nachweis im Stuhl. Was heißt das? Die Darmbarriere muss durchlässig sein, weil ein körpereigen gebildetes Eiweiß über die Barriere in den Stuhl gelangt. Das heißt, ich habe einen Eiweißverlust. Und diese beiden Marker, wenn das besteht, dann haben wir quasi einen durchlässigen Darm. Und den können wir nehmen, funktionell. Und dann würde ich schon empfehlen, Gluten zumindest sehr stark zu reduzieren. Ja, aber ich habe nicht den 100%igen Marker bei der Glutensensitivität, wenn es sich nicht um die Antikörper dreht, wo ich ganz klar sagen kann, okay, das zeigt es mir 100%ig. Es geht natürlich auch um die subjektive Einschätzung und Wahrnehmung und das ist immer hilfreich. Wie bekommt mir irgendetwas, entstehen Symptome daraus, lasse ich das mal weg, ja, geht's mir plötzlich besser. Und zwar nicht nur auf Darmebene, sondern vielleicht auch mental, Energielevel, Stimmung und ähnliches, dass das mit beeinflusst wird. Und dann kann ich darüber versuchen, das natürlich mit zu beeinflussen.
Spannend. Matthias, vielen Dank. Wir machen direkt weiter, denn wir haben so viele Fragen reinbekommen zum Thema Gluten. Wir hatten es vorher schon vermutet, dass das ein Thema ist, was viele Leute wirklich interessiert und wo es ja einfach viele Fragezeichen gibt und viel Halbwissen da draußen. Und wir gucken, dass wir hier so ein bisschen Licht ins Dunkel bekommen. Die nächste Frage finde ich super spannend. Anne hat uns eine Nachricht geschickt per Instagram als Direct Message. Sie hat geschrieben, hallo, ich bin Anne und eine treue Zuhörerin des Health Nerds Podcast. Ich hatte jahrelang SIBO und Leaky Gut. Also müssen wir mal ganz schnell nochmal erklären für alle Neuankömmlinge hier im Podcast, Leaky Gut.
Genau, das, was ich gerade beschrieben habe, was man mit Messparametern im Stuhl auch quasi feststellen könnte. Mhm. Und SIBO ist die Small Intestinal, also Dünndarm, bakterielle Overgrowth. Also wir haben zwar im Dünndarm Bakterien, aber hier jetzt ein zu viel und dann gibt es nochmal weitere Unterscheidungen und Problemstellungen und ähnliches. Aber die Frage ist, wie kann ich die Bakterien dort wieder rausbekommen? Ist teilweise ein sehr langer Prozess. Das erstmal nur zur grundsätzlichen Einteilung.
Genau. Ja, wir haben auch zu SIBO eine eigene Podcast-Folge gemacht. Müsst ihr einfach mal eingeben, Health Nerds SIBO, dann findet ihr das direkt. Da könnt ihr noch mehr Infos haben. Aber nur zur Erklärung, dass ihr wisst, worüber wir reden.
Gerne.
Also, Anne hat geschrieben, ich hatte jahrelang SIBO und Leaky Gut. Durch eine artgerechte Ernährung inklusive Glutamin und auch einer glutenfreien Ernährung bin ich tatsächlich beides losgeworden. Das ist schon mal eine gute Sache. Anne, toll. Also, dass das funktioniert hat, das ist auch, sagen wir mal, immer am Ende die Basis von dem, was wir hier besprechen. Wenn wir uns möglichst so ernähren und so leben, wie es unsere Art, Human Being, Mensch, quasi in die Gene gelegt ist, dann werden wir viele Probleme, die wir haben, viele Gesundheitsprobleme lösen können. Und wenn das bei ihr so gut geklappt hat, SIBO und Leaky Gut in den Griff zu bekommen, ist das doch schon mal ein tolles Ergebnis. So, jetzt ihre Frage. Zusätzlich schreibt sie zu Glutamin, trinkt sie täglich eine Tasse Knochenbrühe in Pulverform. Wenn ich eine Ausnahme mache und Nahrungsmittel mit Glutamin zu mir nehme, bekomme ich Kopfschmerzen, Schwindel, Brain Fog und sogar depressive Verstimmungen. Hier gibt es wohl tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Gluten und Depressionen. Ist das wissenschaftlich belegt?
Also ohne jetzt Gluten noch mehr zu verteufeln, geht es hier eher darum, dass nichts irgendwo nur lokal bestehen bleibt. So, das heißt, der naheliegende Punkt oder die meisten, die drüber nachdenken würden, sagen, ich esse etwas, ich kriege Verdauungsprobleme. Anscheinend vertrage ich das nicht so gut. Und das könnte, gibt es auch, wie gesagt, unterschiedliche immunologische Prozesse, glutenbedingt sein. Aber wenn wir uns das anschauen, dass die Symptome, und jetzt ist ja spannend, wir uns wegbewegen von Darm, mehr hin in Richtung Brain Fog, also ein Hirnnebel, ja, also einfach auch nicht konzentriert sein können. Viele Menschen, die davon berichten, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, depressive Verstimmung, schlechte Symptome, dann ist das durchaus ein Zusammenhang, der bestehen könnte, auch ohne Zöliakie bestehend, ne, sondern auch einfach bei der Glutenunverträglichkeit. Und wir hatten gesagt, dass Gluten bzw. Gliadin nochmal was genau macht. Es sorgt dafür, dass quasi die Tight Junctions, die Verbindung zwischen den Darmzellen, durchlässiger wird. Das ist erstmal etwas, was sich auf Darmebene gefühlt abspielt. Aber eine durchlässige Barriere lässt auch Stoffe in den Körper eindringen. Und es hat immunologisch bedingt oder auch durch die Substanz selbst Auswirkungen auf andere Barrieren. Wir haben schon häufiger immer wieder den Zusammenhang, ob wir nun über Haut sprechen oder andere Schleimhäute sprechen, über die Lunge sprechen, über den Urogenitaltrakt sprechen, immer wieder auch eine Verbindung zum Darm. Da ist die größte Kontaktfläche, Nahrungsbestandteile kommen rein, Schädigung an der einen Barriere kann eine Auswirkung auf eine andere Barriere haben. Das ist der Zusammenhang, wie es miteinander in Verbindung steht. Und es gibt noch eine Verbindung zwischen Blut und Gehirn. Es gibt die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Und die könnte gegebenenfalls auch beeinträchtigt sein. So, und zwar wirklich durch die Substanz Gliadin, die quasi eine Auswirkung auf die Blut-Hirn-Schranke mit haben und zu Entzündungsprozessen führen. Und dann ist es eine glutenbedingte Neuroinflammation. Also Neuroinflammation heißt Nervensystem, Entzündung. Und das gleiche Prinzip. Es kann auch ein anderer Schritt sein, dass man sagt, okay, die Entzündung entsteht im Darm und die bleibt dort auch nicht lokal, sondern Entzündungsbotenstoffe zirkulieren über die Blutbahn, gelangen zur Blut-Hirn-Schranke und das wird auch wieder eine Auswirkung auf die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schrankenbarriere haben. Auch hier wieder Gluten-Sensitivität ohne Zöliakie und Symptome, die tendenziell beschrieben werden können, um euch den Mechanismus mitzuteilen. Ja, niedriggradige Entzündung im Nervensystem und dann die Folge. Naja, was passiert? Depressive Verstimmung kann man sich vorstellen. Beeinflussung beispielsweise des Tryptophan-Stoffwechsels und dementsprechend die Bildung von Serotonin und Melatonin. Was haben wir noch? Wir haben durch entzündungsbedingte Veränderung, Funktionseinschränkungen. Das heißt, bestimmte Hirnregionen können vielleicht in einer bestimmten Phase nicht mehr so gut arbeiten. Und nicht mehr gut arbeiten heißt, vielleicht produzieren sie auch nicht ausreichend Energie. Das kann sich auswirken auf Konzentration oder auch diesen Hirnnebel, der mit entstehen kann. Und Kopfschmerzen logischerweise auch. Das heißt, Veränderung auch im Elektrolythaushalt könnte mit einer Rolle spielen, Durchblutungsveränderung und ähnliches. Soll das Ganze jetzt nicht noch mehr verteufeln, aber einen Zusammenhang bringen, dass das Lokale, was im Darm passiert, auch auf andere Barrieren und dann auch andere Organsysteme, in dem Fall das zentrale Nervensystem, Auswirkungen hat. Und bei Zöliakie im Speziellen und Depressionen haben wir eher Zusammenhänge. Das heißt, bei Zöliakie-Patienten ist das Risiko auch für Depressionen, Angststörungen, Müdigkeit deutlich erhöht. Vor allen Dingen dann, wenn Gluten konsumiert wird. Das machen Zöliakie-Patienten eigentlich nicht mehr oder versuchen es komplett zu vermeiden, um diese hohen Reaktionen auszumerzen. Aber wenn es eben noch nicht bekannt ist, könnte hier durchaus ein Zusammenhang bestehen. Und nicht zuletzt hat natürlich die Beeinflussung der Entzündungsreaktion lokal auch Auswirkungen auf, wir haben so häufig schon drüber gesprochen, die Darm-Hirn-Achse. Ja, das heißt, es muss nicht nur die Entzündungsbotenstoffe sein, die über die Blutbahn transportiert werden. Es können auch andere Giftstoffe sein, die in der Blutbahn transportiert werden. Aber es hat in der Kommunikation zum zentralen Nervensystem durchaus eine Auswirkung. Es gibt eine Art Überreizung und dementsprechend kann es eine Folge dieser Symptome sein, die erstmal relativ allgemein klingen. Und das heißt nicht, dass jeder sofort davon profitiert, wenn er Gluten rausnimmt, aber wie jetzt in dem Falle beschrieben von Anne, macht es doch Sinn, diese Erkenntnis zu nutzen und zu sagen, okay, ich reagiere da einfach stark drauf, aber man braucht kein Gluten, um zu überleben.
Die nächste Frage, Matthias, kommt von Sonja, die hat uns auf Spotify einen Kommentar hinterlassen und da geht es, das muss ich mal vorwegnehmen, um Seitan. Das muss man mal erklären, Seitan ist im Grunde eine Art Fleischersatzstoff oder den essen viele Veganer, Vegetarier, wenn sie eine Alternative zu Tofu suchen,
ja.
Wird aber auch aus Eiweiß hergestellt.
Ja.
So, und jetzt kommt die Frage dazu. Verändert die Seitanherstellung die Eiweißstruktur zum Positiven, sodass es besser gespalten werden kann? Oder könnte man sagen, dass Seitan in Anführungszeichen das pure Gift für die Darmbarriere ist? Zudem habe ich gehört, dass Weizen zum Abreifen mit Glyphosat gespritzt wird. Kann es demnach sein, dass Weizen dadurch mehr Lektine produziert, die mit zur Unverträglichkeit beitragen? Vielleicht gerade die Kombination aus durchlässiger Barriere und erhöhten Lektinwerten. Viele Grüße, Sonja. Also, der Reihe nach. Wir fangen mal mit dem Thema Seitan an.
Da muss ich erst mal sagen, Felix, ich finde die Betonung spannend.
Ah.
Aber vielleicht hast du auch recht. Wir hatten es ja bei Gluten und Gluten auch. Aber ist es Seitan oder Seitan?
Also, Matthias, ich muss gestehen, ich habe von Seitan ehrlich gesagt noch nie was gehört. Das ist völlig an mir vorbeigegangen, das Thema. Nun bin ich auch weder Veganer noch Vegetarier.
Genau.
Aber hilf mir. Ist es wirklich eine Wissenslücke oder ist es schon etwas wirklich sehr Spezifisches, was nur wenige Leute zu sich nehmen?
Ich glaube, du hast nichts verpasst. Und ich vielleicht beantworte das schon im Vorfeld so ein klein wenig die Richtung, worauf das Ganze jetzt hinauslaufen wird. Seitan ist, ob es nun pures Gift ist, können jetzt alle Zuhörenden einschätzen, aber es ist pures Gluten.
Aha.
So, das Prinzip ist, ich nehme Mehl und wasche die Stärke aus, bis ich nachher nur noch den Eiweißgehalt habe, der eben hauptsächlich aus Gluten besteht. So, und das heißt pures Gift, Fragezeichen, pures Gluten, ja, auf jeden Fall. Und das wieder der gleiche Mechanismus, den wir bei dem Eiweißbrot auch schon hatten. Ey, es ist doch eiweißreich. Es ist reines Eiweiß. Wie oft haben wir schon gesagt, wie wichtig Eiweiß im Konsum ist. Ja, aber es ist eben reines Gluten. Und was hatten wir gesagt? Die Aufspaltung ist schwierig im Verdauungstrakt. Und jetzt kommt es in der reinen Menge quasi mit rein. Das heißt, ich habe das Auswaschen von Stärke und dann quasi ein Kochen zubereiten, wie auch immer. Und auch hier ist die Frage, okay, kann ich was an der Verträglichkeit unter Umständen machen? Wenn ich das dann auch nachreifen lasse oder wieder etwas Mehl nochmal mit hin, etwas Stärke wieder mit hinzugebe und es fermentieren lasse, werden die Strukturen natürlich in Teilen auch wieder abgebaut. Aber der Hintergedanke ist, es ist Klebereiweiß. Du kannst es super gut formen und wie du dann sagst, wenn ich es dann lecker würze, ist es eine Art Fleischersatz, die total eiweißreich ist. Aber ich würde nicht empfehlen, grundsätzlich zu sagen, okay, bitte Seitan unbedingt in die Ernährung mit einbauen. Dann haben wir lieber andere Quellen, selbst aus Hülsenfrüchten und ähnlichem oder ob man nun als Protein-Shake-Variante oder sonst irgendetwas mit einsetzt, lieber das. Ich würde sogar eher sagen, lieber, ich will gar nicht so die Bewertung haben, aber lieber fermentiertes Soja, also ob nun Tofu oder ähnliches, Tempeh, dass man eher auf so etwas ausweicht oder abwechselt, aber rein jetzt Seitan zu verwenden, nicht wirklich. Und die Eiweißstruktur wird nicht zum Positiven verändert. Das heißt, ich habe vielleicht ein bisschen Aufspaltungsmöglichkeit, aber ich habe vor allen Dingen dann schwer verdauliches Gliadin-Peptide. Und wir hatten über diese 33 mehr Gliadin-Fragmente nochmal gesprochen, wo wir gesagt haben, nicht nur, dass das bei Zöliakie ein Thema sein könnte, sondern dass vielleicht sogar der ursprüngliche Auslöser ist bei Zöliakie, ne, im Autoimmunprozess. Da würde es auf jeden Fall rausfallen. Also es ist nicht der große Gamechanger, würde ich es definitiv nicht beschreiben und tendenziell im Überkonsum auch nicht wirklich von Vorteil.
Klasse. Also die Frage, Matthias, haben wir gut beantwortet. Jetzt der zweite Teil, was sie geschickt hatte. Sie hat gehört, dass Weizen zum Abreifen mit Glyphosat gespritzt wird. Da muss man auch kurz erklären, Glyphosat, korrigiere mich, aber eigentlich ein Schädlingsbekämpfungsmittel, was in Deutschland, in Europa mittlerweile verboten ist.
Es ist zumindest stark eingeschränkt, teilweise verboten. Ich bin mit der aktuellen Rechtslage nicht hundertprozentig vertraut. Ich weiß nur, dass es die Firma, die das produziert und die quasi das Unternehmen dafür gekauft hat, ja in größeren Rechtsstreiten mit dem Thema rundherum ist, gerade vor allen Dingen in den USA. Dort wird es auch eingesetzt, typischerweise mehr. Es ist reglementiert, eingeschränkt, definitiv. Es ist aber auch nicht, meines Wissens zumindest, nicht verschwunden. Und wie du sagst, es geht um Schädlingsbekämpfung. Es geht unter Umständen auch, den Weizen eher zum Trocknen zu bewegen vor der Ernte, dass das mit eingesetzt wird. Mhm. Und der Gedanke, den Sonja dabei hatte, finde ich interessant. Klingt total plausibel, dass quasi, was passiert? Ein Schädlingsbekämpfungsmittel, was quasi auch ein Reiz für den Keimling sein könnte und für die Pflanze. Also reagiert die Pflanze darauf, bildet mehr Schutzstoffe.
Genau, das hatte sie geschrieben, das muss ich nochmal erklären. Sie hatte noch im zweiten Teil geschrieben, kann es also sein, dass der Weizen dadurch mehr Lektine produziert? Das sind quasi diese Schutzstoffe, die der Keimling dann...
Genau, die eben schon beschriebenen Schutzstoffe, kleine Eiweißstrukturen quasi auf den Zelloberflächen und als Reaktion darauf mehr produziert. Es klingt plausibel. Ich kenne aber nicht wirklich die Datenlage dazu, ob das wirklich abschließend geklärt ist, dass das darauf passieren würde. Aber es könnte natürlich erklären, warum doch dann viele Menschen auf gerade diesen hochgezüchteten Weizen noch mal mehr mit reagieren als nur auf Weizen. Und das lässt sich eben nicht nur auf Gluten zurückführen. Und ja, also ohne einen, auch da nicht eine größere angelegte Studie zitieren zu können an der Stellung, was Glyphosat, Lektinbildung und natürlich auch die Darmbarriere angeht, aus der physiologischen Evidenz heraus, gerade wenn wir über Gluten sprechen, haben wir es gesagt, da wissen wir es, okay, es hat so oder so Beeinflussung auf die Darmbarriere. Die Frage ist, was passiert danach mit dem Immunsystem? Wie ist man aufgestellt? Reagiert es überschießend, reagiert es autoimmun? Jeder darf das ja für sich auch selbst logischerweise probieren und es eher vielleicht reduzieren, rauszunehmen und ähnlichem. Aber wenn die Barriere schon gestört ist und ich gebe das noch mehr mit rein, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass Reaktionen mit entstehen. Vielleicht auch nicht unmittelbar, das ist ja auch nochmal so ein Thema. So Verdauungsprobleme, die, sage ich mal, in einem Zeitfenster von direkt essen bis ein paar Stunden danach entstehen, da kriegt man ja vielleicht den Link noch hin, ne? Dass man so sagt, ja, okay, es könnte sein, dass das und das ich nicht gut vertragen habe. Aber wenn die symptomatischen Geschichten sich länger hinziehen und man sich sukzessive irgendwie sagt, insgesamt ist die Verdauung nicht gut, ich fühle mich, Stimmungsbild ist nicht gut, Entzündungswerte steigen und ähnliches, dann hat man vielleicht nicht direkt den Link dazu. Und es ist zumindest ein Thema, Und hier haben wir jetzt ja eher drüber gesprochen, rein das Gluten-Thema zu nehmen. Aber ja, für die, die sich mit artgerechter Ernährung schon mal auseinandergesetzt haben, Samen, Keimlinge, Babys von Pflanzen zu essen, ist jetzt nicht die oberste Priorität.
Gluten, das neue Feindbild auf dem Teller. Es wird für viele, viele Dinge verantwortlich gemacht, die in unserer Gesundheit nicht so richtig funktionieren. Müdigkeit, Bauchweh, schlechte Haut, Blähungen, Unwohlsein, schlechtes Schlafen, Unverträglichkeiten von anderen Lebensmitteln. Also der Anti-Gluten-Hype ist gigantisch und ich hoffe, wir haben euch hier ein bisschen helfen können, euch eine eigene Meinung zu machen. Zusammenfassend würde ich es so verstehen, Gluten ist definitiv etwas, das vor allem in größeren Mengen nicht positiv auf unseren Körper wirkt, das durchaus für viele Probleme tatsächlich verantwortlich gemacht werden kann. Und es steht außer Frage, es ist eben nichts, was in unserer artgerechten Ernährung, vor allem in diesen hohen Mengen, vorgesehen ist. Insofern ist es durchaus logisch, dass unser Körper damit seine Probleme hat. Matthias, vielen Dank für dein großes Wissen, das du hier wieder mit uns geteilt hast. Leute, euch wünschen wir eine schöne Restwoche. Bleibt neugierig und bleibt gespannt und freut euch drauf. Nächsten Montag gibt's wieder ein Deep Dive hier bei uns und am Donnerstag drauf dann ein neues großes Thema hier bei den Health Nerds. Ich bin Felix Möse, sag danke fürs Reinschalten. Euch allen jetzt einen hoffentlich sonnigen Nachmittag.
Vielen Dank.
Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Health Nerds Sprechstunde. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.